Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist der wunderbare Wochenspruch über dieser neuen Woche, mit dem wir Sie ganz herzlich zum Gottesdienst begrüßen. Und ich habe schon gedacht, vielleicht wissen manche gar nicht, dass wir noch stille Zuhörer im Hintergrund haben, die Sie hier gar nicht sehen. Unsere Schwestern im Nebenhaus sind nämlich auch mit uns verbunden. Und das ist einfach schön. Wir gehören zusammen. Und wir gehören auch zusammen mit dieser großen weltweiten Gemeinde, die sich heute im Namen Jesu trifft. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass du uns dieses wunderbare Wort, diesen wunderbaren Zuspruch schenkst für diese neue Woche. Danke, dass du uns ja siehst und kennst und weißt, was jeder von uns auch heute Morgen ganz persönlich auf dem Herzen hat, was uns beschäftigt, was uns vielleicht bedrängt, was uns fragen lässt, wie es gehen wird. Danke, dass wir vor dir sein dürfen. Danke, dass wir auf dich hören dürfen, auf dein gutes Wort, auf dein heilsames Wort. Danke auch, dass wir verbunden sind mit deinen Kindern auf dieser ganzen Erde, dass wir zu dieser großen Gemeinschaft gehören dürfen und dich miteinander loben und dich miteinander anbeten dürfen, aufschauen zu dir. Danke, Herr, dass wir auch jetzt, heute Morgen, in der Stille vor dich bringen dürfen, was uns bewegt. Bringen wir auch diese Bitte vor dich. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstande und was mir wird vorgestellt, präge du im Herzen ein. Lass es mir zur Frucht gedeihen. Amen. Heute Morgen beschäftigen wir uns mit Versen aus 2. Könige 2, Elia und Elisa. Das wird auch das Thema in unseren Sommerfreizeiten bei unseren Familien sein. Und heute geht es um Verse aus 2. Könige 2, die Himmelfahrt Elias. Und als Schriftlesung möchte ich Ihnen die ersten 7 Verse lesen. Da wird beschrieben, wie Elia mit Elisa einen Weg zurücklegt, bevor er dann am Jordan ankommt. Und diesen Weg habe ich Ihnen mal mitgebracht. Das ist, ich hoffe, Sie können es ein wenig erkennen. Also Sie sehen da diese roten Pfeile. Elia und Elisa gehen zuerst von Gilgal weg. Das ist der Pfeil Nummer 1. Und dann schickt Gott sie weiter nach Bethel. Das ist der Pfeil Nummer 2. Hier, also Gilgal, Bethel. Und dann zurück nach Jericho. Das ist der Pfeil Nummer 3. Und ganz zum Schluss schickt er die beiden zum Jordan. Also dahin. Also Sie sehen, es ist ein echter Zickzackweg, den Elia und Elisa da miteinander zurücklegen. Und jetzt lese ich Ihnen diese ersten 7 Verse. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu Elisa, Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne. Aber die beiden standen am Jordan. Ein erster Gedanke, der letzte Tag mit Elia. Zu den Versen, die wir gerade schon gelesen haben. Jahre waren vergangen, seitdem Elisa durch Elia berufen worden war, circa 8 oder 9 Jahre, in denen er einfach nur Elia begleitete. Und nun heißt es, der Herr wollte Elia im Wetter gen Himmel holen. Gott bestimmt die Zeit des Abschieds. Gott beendet die Dienstgemeinschaft. Und manchmal fragt man sich ja dann, warum nimmt Gott einen solchen Mann weg, den man noch so gut brauchen könnte? Denn die Situation in Israel war ziemlich katastrophal. Da lebte noch die Königin Isabel. Und der Name ist Ihnen vielleicht bekannt von diesem Gottesgericht auf dem Karmel mit den vielen, vielen Baal- und Asherah-Propheten. Das war die geistliche Atmosphäre. Und nun nimmt Gott diesen Mann weg und manchmal stehen wir da wirklich vor Rätseln, was Gott sich leistet, wenn er Menschen aus dem Dienst herausnimmt. Und trotzdem macht er das richtig. Er bestimmt die Zeit. Jemand sagte einmal, niemand stirbt an einer Krankheit. Wir sterben alle am Willen Gottes. Und ich denke, da steckt ganz, ganz viel Trost drin. Letztlich sterben wir nicht durch Krankheit oder weil Menschen das wollen, sondern dann, wenn Gott die Zeit bestimmt. Und da gilt dieser Vers aus Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen. Was haben's Leute Gottes gut, dass sie mit dieser Gewissheit leben dürfen. Gott bestimmt auch für diesen allerletzten Tag im Leben Elias Schritt um Schritt, wie er gehen soll. Gott führt ihn bis zum allerletzten Tag. Der Herr hat mich gesandt, sagt Elia hier 3-mal. Und Elia gehorcht Schritt für Schritt. Ich habe Ihnen vorhin kurz diese Landkarte gezeigt, wo es so ein bisschen in unserem Gefühl querfeld eingeht. Umweg, aber Gott bestimmt Schritt für Schritt. Bleib du hier, sagt Elia zu seinem Elisa. Vielleicht will er ihm den Schmerz des Abschieds erleichtern. Ganz menschlich. Die Bibel ist ja auch ganz menschlich. Aber vielleicht ist es auch ein Stückchen Probe der Treue. So wie bei den beiden Schwiegertöchtern, die mit Naomi gehen, zum Gott Israels eigentlich, und wo Naomi sagt, bleibt doch in eurem Land, Und Ruth sagt, ich bleib da nicht, ich komme mit dir. Mitgehen. Jeder entscheidet selber, ob er mitgeht oder nicht. Und Elisa sagt, so wahr der Herr lebt und ich lebe. Ich lasse dich nicht allein, ich bleib bei dir. In der Abhängigkeit von Gott entscheidet Elisa mitzugehen. Er ist eingeweiht in den Plan Gottes und er geht mit. Entschlossen hält er durch, bleibt dran. Hat mich auch nochmal erinnert, als der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagte, wollt ihr auch weggehen? Und ich sage es jetzt auch wieder mit meinen Worten, Petrus sagt, ja, wohin sollen wir denn gehen? Wir bleiben lieber bei dir. Bei dir, Jesu. Bei dir, Jesu, will ich gerne bleiben. Bitte halte mich nah bei dir. Bis ganz zum Schluss. Und es gingen die beiden miteinander. Das erinnert Bibelleser vielleicht auch an eine andere Begebenheit, wo es von Zweien heißt, sie gingen miteinander. Abraham und Isaak auf einem ganz schweren Weg, wo es zu dieser Opferung Isaaks gehen sollte. Miteinander, einträchtig, in Übereinstimmung, eins vor Gott. Ich denke, Elia richtet sich aus auf diesen Heimgang und Elisa ehrt das und schweigt. Glaub nicht, dass die viel geredet haben auf diesem Weg. Und dann lesen wir da von diesen Prophetenjüngern. Prophetenjünger, wir würden heute sagen wahrscheinlich Bibelschüler. Samuel hatte Prophetenschulen im ganzen Land eingerichtet. Und diese Prophetenschüler sollten einfach im wahren Glauben, im Glauben an das Wort Gottes unterrichtet sein. Mitten in all dem Abfall dieser Zeit. Und Gott informiert nun auch diese Prophetenschüler. Auch das ist ja interessant. Sie wissen, Elia wird heimgeholt werden. Weißt du das auch? Also ich höre da so ein bisschen den Unterton. Ich weiß nicht, ob Sie den auch hören. Also für mich klingt das so ein bisschen nach, boah, Sensation, weißt du das auch? Für Elisa aber ist das ja ein ganz großer Schmerz und ein ganz tiefes, göttliches Geheimnis. Er will darüber nicht reden, er kann darüber nicht reden, schweigt. Sagt er zu ihnen, schweigt. Es gibt Dinge, über die wir nicht reden können, über die wir auch nicht, darf ich es ein bisschen hart sagen, quatschen sollen, die wir oberflächlich unnütz zerreden würden. Die Bibel lässt uns schon immer wieder auch wissen, schweig. Geh in die Stille mit dem, was dein Gott dir sagt. Das gehört nicht an die große Glocke. Da kann man nicht drüber diskutieren, sondern schweig, sei vor ihm und in Verbindung mit ihm. Und nun ist das ja eigentlich erstaunlich. Diese Prophetenschüler, die wissen, was Sache ist, die wissen, was geschieht. Und was machen sie? Gar nichts. Sie machen gar nichts. Sie bleiben an ihrer Stelle. Sie bleiben an ihrem Ort. Man könnte doch denken, dass die sagen, wenn das jetzt so ist, da muss ich dabei sein. Da muss ich dabei sein, wenn Gott etwas tut. Viele Jahrhunderte später erfahren wir auch von Leuten, die wussten eine ganze Menge. Die wussten nämlich, der Messias soll in Bethlehem geboren werden. Matthäus 2, die Schriftgelehrten. Und was tun sie? Gar nichts. Sie bleiben in Jerusalem und lassen die Weisen alleine nach Bethlehem gehen. Und man kann ganz vieles wissen. Man kann ganz vieles geistliche Wissen haben. Aber wenn wir nicht tun, wenn es nicht in unser Leben hineinkommt, dann schadet es mehr, als dass es hilft. Ich glaube, das ist uns manchmal nicht unbedingt so bewusst, aber das ist auch eine ganz große Verantwortung, wenn ich Geistliches höre und fromme Worte sage und es hat nichts mit meinem Leben zu tun, dann schadet es. Dann gibt es harte Ohren. Dann gibt es vielleicht auch geistlichen Hochmut. Es gibt eine japanische Sage von einer Seele, die in den Himmel kam und verschiedene Räume durchschritt mit einem Engel zusammen. Und in einem Raum gab es komische Gegenstände, die sahen so aus wie Muscheln oder Schnecken. Und dann fragte diese Seele, ja, was ist das denn jetzt? Und dann antwortete der Engel, das sind die frommen Ohren von denen, die viel Frommes gehört haben, aber nicht danach gelebt haben. Ihre Ohren sind in den Himmel gekommen. Und dann kam er ein Stückchen weiter in einen anderen Raum und da gab es nochmal andere Gegenstände und dann sagte der Engel, und das sind die frommen Zungen von denen, die viele fromme Worte gemacht haben, aber anders gelebt haben. So eine Frage an uns. Unser Gott will nicht nur Hörer, sondern auch Täter. Dass wir nicht nur heute Morgen was vielleicht Schönes hören, sondern dass es hineinfinden darf, Montagmorgen 7:55, wenn die Arbeitswoche angeht. Diese 50 Prophetenschüler bleiben auf der Distanz stehen. Sie sind objektive Beobachter aus der Ferne. Aber sie kriegen das Entscheidende tatsächlich nicht mit. Der letzte Tag mit Elia. Zweitens, die letzte Bitte an Elia. Vers 8-10, da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Er sprach, du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Beide sind am Jordan. Elia nimmt den Prophetenmantel, schlägt ins Wasser, das Wasser teilt sich. Elia kann mit Elisa zusammen durch den Jordan gehen. Gott tut ein Wunder. Gott tut ein Wunder, und zwar das gleiche Wunder, das Jahrhunderte vorher geschah, als Mose den Stab über das Schilfmeer ausrickte und sich das Wasser teilte. Dieses Wunder, das Gott tut, will den Glauben Elisas stärken für das, was jetzt vor ihm liegt. Elisa, du darfst etwas bitten. Er kriegt sozusagen einen Blankoscheck des Glaubens. Er darf was bitten. Was könnte er bitten? Ich würde Sie gerne jetzt fragen, was könnte denn Elisa zum Beispiel bitten? Fällt Ihnen da was ein? Also ich habe sehr banal gedacht. Er könnte bitten, ach Elia, bleib doch noch eine Weile, also noch so 10 Jahre oder so. Das wäre doch Gute Sache, oder? Elisa ist ein großartiger Wünscher, so schreibt jemand mal. Er sagt, ich brauche den doppelten Anteil, zwei Anteile von deinem Geist. Und jetzt ist interessant, zwei Anteile, das ist eigentlich das Erbe, das der erstgeborene Sohn im Alten Testament bekam. Übrigens, auch an dieser Stelle ist Elisa ein Hinweis auf Jesus, den Erstgeborenen. Sein Name Elisa bedeutet nämlich auch, mein Gott ist heil. Einen doppelten Anteil, warum? Wahrscheinlich denkt Elisa, wenn ich diesem Mann Elia nachfolgen soll, wenn ich Nachfolger eines solchen Größe sein soll, wenn ich Nachfolger Elias in dieser Situation in Israel sein soll, Götzendienst, wo man hinschaut, Leute, die nicht nach Gott fragen und Gottes Wort verachten, wenn ich der Nachfolger sein soll, ich, dann brauche ich das Doppelte im Vergleich zu Elia. Die doppelte Fülle von Geist. Ich brauche Geistesfülle. Es reicht nicht nur ein bisschen. Wenn wir vor Jesus sind, vor unserem Elisa, und er fragt, was ist denn der Wunsch deines Herzens? Was ist dein geheimer Herzenswunsch? Was würden wir ihm antworten? Vielleicht nehmen Sie diese Frage mal mit nach Hause. Was würde ich Jesus antworten, wenn er sagt, was ist dein geheimer Wunsch? Was ist der größte Wunsch, den du hast? Und vielleicht geht es uns dann so, dass wir sagen, Herr, wenn ich dir nachfolgen und dir dienen soll und will, dann brauche ich die Fülle von deinem Geist. Es reicht nicht, ein bisschen natürliche Veranlagung, ein bisschen gute Ausbildung, ein paar natürliche Gaben. Es reicht nicht, dass ich mich anstrenge und mich bemühe, es im Dienst für dich recht zu machen. Das reicht alles nicht, Herr. Ich brauche deinen Geist. Und zwar, dass er mich erfüllt. Nicht nur so ein bisschen. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, in Lukas 11 steht das, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Wie viel mehr? Ich darf mit meinen Grenzen zu Jesus gehen und sagen, Herr, ich will dir gerne nachfolgen und ich will dir auch gerne dienen, aber ich brauche das alles von dir. Ich hab's nicht. Und Jesus kennt ja den Platz, an dem wir stehen, und Jesus kennt den Auftrag, den er uns gegeben hat, und er weiß, dass wir auf ihn angewiesen sind, dass wir ihn brauchen. Und nun müssen wir nicht bescheiden bitten. Wilhelm Busch hat das so schön formuliert in seiner Auslegung. Lasst unsere Wünsche doch auf Großes gehen. Lasst unsere Wünsche doch groß sein. Nicht nur so ein bisschen, sondern lasst unsere Wünsche doch auf Großes gehen. Dass wir sagen, Herr, ich brauche dich ganz. Ich brauche deinen Geist, dass er mich erfüllt. Herr, ich brauche, ganz ehrlich, diese Früchte des Geistes. Ich brauche diese Liebe von dir. Ich brauche diese Geduld von dir, diese Sanftmut, diese Reinheit, diesen Glauben, diese Treue. Herr, hier sind meine leeren Hände. Und wissen Sie, was Jesus dann sagt? Dann sagt er, und das ist Johannes 14, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und als wäre das nicht genug, ich finde das faszinierend, steht im nächsten Vers, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Zweimal wortwörtlich. So darf ich zu Jesus gehen mit dem, was ich brauche, um ihm nachfolgen und dienen zu können. Und dann werde ich das vielleicht nicht besonders spüren, dass er diese Bitte erfüllt. Aber ich darf meinen Finger auf diese Bibelverse legen und sagen, Herr, du hast es versprochen. Und weil du es versprochen hast, deshalb glaube ich es dir. Elisa bittet um einen doppelten Anteil von Geist. Ich lade Sie ein, dass wir an dieser Stelle aus dem blauen Heft die Nummer 6 singen. Wer bittet, dem wird gegeben. Und Sie dürfen sich gerne auch dazu aufstellen. Elia antwortet auf diese Bitte, du hast Schweres erbeten. Er sagt das, weil das nicht in seiner Macht steht, diese Bitte zu erfüllen. Den Heiligen Geist kann er nicht geben, das kann nur Gott selber. Und Elia nimmt sich ganz zurück und wartet auf seinen Gott und lässt seinen Gott entscheiden, wie er auf die Bitte Elisas antworten wird. Er richtet Elisas Blick auf Gott. Das ist übrigens was vom Besten, was wir einander tun können. Den Blick auf Jesus zu richten. Wie gut, dass Elisa dabei geblieben war, nicht wahr? Er hätte was Wesentliches verpasst. Und nun geht es also darum, wird er das erleben. Übrigens, in manchen anderen Bibelübersetzungen heißt es nicht, du hast Schweres erbeten, sondern du hast Hartes erbeten. Und das kann man auch in die Richtung verstehen. Wilhelm Busch schreibt das ein bisschen so, die Bitte um Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist keine einfache und selige Sache. Also was fühle ich mich da so fröhlich, lustig, wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werde? Also das meint er damit mit diesem selig. Sondern das kann durchaus etwas Hartes sein. Wenn nämlich der Herr Jesus uns seinen Geist ins Herz schenkt, dann kann es sein, dass uns der Heilige Geist Dinge offenbart über uns selber, die wir gar nicht wissen wollen. Wo wir plötzlich erkennen, Hilfe, das steckt ja auch noch in meinem Herzen drin. Die Selbstsucht, der Hochmut, der Neid, was immer es ist. Und wir dachten doch bisher immer noch, wir seien so nette, verträgliche Menschen. Und dann kommt der Heilige Geist und nimmt noch etwas mehr Raum in uns. Und plötzlich erkennen wir noch viel mehr Dinge. Und je älter wir werden, desto schlimmer wird es. Ich kann es Ihnen versprechen. Es ist also nicht nur Schnaderhüpferl, wenn der Heilige Geist in uns kommt und an uns wirkt. Aber es ist das Allerbeste, was uns passieren kann. Und deshalb ist es gut, wenn wir sagen, Herr, fühl mich neu mit deinem Geist, der mich belebt und zu dir, mein Gott, hinzieht. Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände. Herr, fühl mich ganz mit dir. Die letzte Bitte an Elia. Drittens, das herrliche Ende Elias. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden, die beiden, voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es. Gott holt seinen treuen Zeugen Elia ab. Und das sind nun ganz große Geheimnisse, die wir gar nicht richtig fassen können, mit einem feurigen Wagen, mit feurigen Rossen. Es ist ein tiefes Geheimnis, wenn Ewigkeit in unsere Zeit hineinleuchtet. Und vielleicht hat der eine und andere von uns das an einem Sterbebett schon mal erlebt. Der himmlische Vater holt Elia ab, aber ganz anders als Elia sich das in der Wüste damals erhofft hatte. Da war er ja von der Isabel weggeflohen, lag da unter dem Wacholder und hatte keine Lust mehr und sagte zu Gott, es reicht, es ist genug, nimm her meine Seele. Was wäre das für ein elendes Sterben gewesen im Vergleich zu dem? Gott macht es viel, viel besser für Elia und mit Elia. Er nimmt Elia hinüber in den Himmel, in die Gemeinschaft mit sich selber. Und da schreibt Pastor Modersohn einen nachdenkenswerten Satz. Niemand wird nach seinem Tod gen Himmel fahren, der nicht schon bei Lebzeiten im Himmel war. Was meint er damit? Er meint nicht diese Nahtoderfahrungen, dass wir das schon mal gleich ausschließen. Er meint, Elias Herz war bei Gott. Elia lebte in der Gemeinschaft mit Gott. Obwohl Elia mit beiden Beinen auf der Erde stand, war sein Herz in der Heimat beim Vater im Himmel. Jemand hatte mal als Lebensmotto das Herz im Himmel, die Füße auf der Erde. Das Herz im Himmel, die Füße auf der Erde. Aber die Frage heißt, darf ich Sie das fragen? Ist Ihr Herz im Himmel? Bei Jesus geborgen, in der Gemeinschaft mit ihm? Haben wir gesagt, Herr Jesus, mein Leben, mein Herz soll dir gehören? Dann ist mein Herz heute schon in seiner Ewigkeit. Dann ist mein Herz schon daheim. Und wenn ich sterbe, dann kommt der Rest auch noch vollends nach Hause. Elia hatte ein Herz, das im Himmel war. Und so konnte Gott ihn in seinen Himmel hinein abholen. Niemand wird nach seinem Tod gen Himmel fahren, der nicht schon bei seinen Lebzeiten im Himmel war. Elisa darf es miterleben. Er hat geöffnete Herzens- und Glaubensaugen und so empfängt er den Segen. Für Elias Zeitgenossen war durch diese Himmelfahrt glasklar, also die haben später übrigens nochmal versucht, den Leichnam zu finden und er war nirgends. Nach dieser Erfahrung der Himmelfahrt Elias wussten seine Zeitgenossen, mit dem Tod ist nicht alles aus. Es ist nicht aus, sondern Elia ist zu Hause im Himmel bei seinem Gott. Und nur noch das Letzte, der neue Anfang im Leben Elisas. Ein neuer Anfang. Elisa schrie, mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Mein Vater, da spürt man auch etwas von dieser Verbundenheit zwischen Elisa und seinem geistlichen Vater, von dem er gelernt hatte, aber auch noch mehr. Du Wagen Israels, Elia war für das Volk Israel wichtiger als viele Wagen und viele Reiter in einem großen Kampf. Und nun ist dieser Mann nicht mehr da, der für das Volk so wichtig war. Es ist also nicht nur der persönliche Schmerz Elisas, sondern es ist auch sein Schmerz um das gottlose Volk, dem nun dieser Elia weggenommen ist. Und nun soll Elisa Nachfolger dieses Mannes werden. Dazu braucht er, bildlich gesprochen, diesen Prophetenmantel. Vielleicht ist Ihnen beim Lesen aufgefallen, da hieß es nicht, er riss das Kleid ein, sondern er zerreißt es. Es ist unbrauchbar, sein eigenes Gewand. Er braucht den Prophetenmantel Elias. Und nun soll er Nachfolger werden, Verantwortung übernehmen. Und Elisa bleibt jetzt nicht in seinem Schmerz und in seiner persönlichen Trauer stecken. Die Gefahr besteht ja manchmal auch, dass man in einer persönlichen Trauer stecken bleibt. Elisa weiß, jetzt ist es dran zu handeln, im Auftrag seines Gottes. Und so nimmt er diesen Prophetenmantel. Und er macht eine Probe. Er stellt Gott auf die Probe. Wo ist nun der Gott Elias? Gott sagt einmal in Maleachi 3, prüft mich doch. Prüft mich doch. Nehmt doch die Verheißung in Anspruch. Prüft doch, ob mein Wort wahr ist. Elisa prüft seinen Gott, ob sein Wort wahr ist, und Gott prüft auch seinen Elisa, ob Elisa glaubt. Glaubst du? Ich denke, diese Frage, vertraust du mir? Diese Prüfungsfrage stellt uns unser Herr Jesus immer wieder. Vertraust du mir in der Situation, in der du gerade bist? Elisa stellt Gott auf die Probe, er rechnet mit seinem Gott. Glauben heißt, mit Gott rechnen. Elisa starrt nicht auf den Jordan, er bleibt nicht bei seinen Schwierigkeiten, es ist völlig unmöglich, durch diesen Jordan durchzukommen. Er schaut auf seinen Gott. Und Elisa handelt nicht in seiner eigenen Kraft, mit seinem eigenen Gewand, sondern in dem Gewand Elias im Prophetenmantel. Für uns, rechne nicht mit den Schwierigkeiten und rechne nicht mit dir selber. Glauben heißt, mit Gott rechnen. Auf sein Wort glauben. Gott aufs Wort hin glauben. Und da möchte ich Ihnen so gerne noch ein paar Sätze von Pastor Modersohn vorlesen, was das denn auch praktisch heißen kann, Gott aufs Wort glauben. Er schreibt, du hast um ein neues, ein reiches Maß von Liebe gebeten, haben Sie vielleicht auch, erst in der letzten Woche. Gut, hast du nun ein größeres Maß an Liebe empfangen? Gib einmal Antwort auf diese Frage. Was wirst du antworten? Wirst du sagen, ich fühle nichts davon? Es kommt nicht darauf an, dass du etwas fühlst. Es kommt darauf an, dass du glaubst. Wenn du nicht glaubst, kannst du dir das Bitten sparen. Du betest um den Heiligen Geist. Ich bete schon 7 Jahre um den Heiligen Geist, sagte mir einmal jemand. Vielleicht betest du auch schon lange darum. Hast du ihn denn nun bekommen? Sieh, Gott hat gesagt, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dann hört er uns. Ist das sicher? Ja, das ist ganz sicher, denn er hat es gesagt. Ist die Bitte um den Heiligen Geist ein Gebet nach seinem Willen? Ja, ganz gewiss. Und was sagt nun die Schrift weiter? Und da zitiert er aus 1. Johannes 5, wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm gebeten haben. Die Bitte um den Heiligen Geist ist ein Gebet nach seinem Willen, nicht wahr? Allerdings. Nun, was steht hier von solchen Bitten? Dass Gott sie hört. Ganz richtig. Und was noch mehr? Dass wir die Bitten haben, die wir von ihm gebeten haben. Was heißt das? Das bedeutet, dass ich das Erbetene habe. Was hast du denn erbeten? Den Heiligen Geist. Also was hast du? Den Heiligen Geist. Ist das sicher? Ja, das ist sicher. Warum ist das sicher? Weil es geschrieben steht. Sieh, das heißt Gott glauben. Gott aufs Wort glauben. Elisa glaubt Gott aufs Wort. Er nimmt den Mantel im Angesicht dieser 50 Prophetenjünger, die da hinten stehen, jenseits des Jordan, und er schlägt mit diesem Mantel in den Jordan und der Fluss teilt sich. Und Gott bestätigt sein Wort und bestätigt die Berufung für Elisa. Mit Gott rechnen. Wer nämlich so mit Gott rechnet, der verrechnet sich nicht. Wer so mit Gott rechnet, der verrechnet sich nicht. Elisa kann in diesem Vertrauen in seinen neuen Auftrag hineingehen, weitergehen. Und ich schließe mit 3 Buchstaben. GTW. Manch einer hat vielleicht aus alten Zeiten das schon mal irgendwo gehört. Das kann man unterschiedlich füllen. Geh tapfer weiter. GTW. Geh tapfer weiter. Aber jetzt kommt der entscheidende 2. Satz. Gott tut Wunder. Deshalb geh tapfer weiter. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass du uns dein Wort schenkst und uns ermutigst, dir zu vertrauen. Du weißt, welcher Jordan vor wem steht und wo wir denken, da können wir nicht durchkommen. Danke, dass du uns dein Wort schenkst, dem wir glauben dürfen. Du siehst auch, wo wir die Dinge sehen, die uns fehlen. Und du hast gesagt, wir dürfen dich bitten. Und du wirst uns erhören, was deinem Willen entspricht. Danke, dass wir diesen Felsengrund deines Wortes haben dürfen. Und wir möchten gerne bitten für alle unsere Geschwister, besonders für die, die angefochten sind, für die, die krank sind, am Leib oder an der Seele. Wir bitten dich, dass du sie tröstest und ihren Blick auf dich lenkst. Wir bitten dich auch für deine alt gewordenen Kinder und die, die ihre Schwäche so sehr empfinden. Und wir bitten dich für die, die um sie her sind, dass du sie ausrüstest mit deiner Kraft, deiner Geduld und deiner Liebe. Und Herr, wir danken dir, dass wir auch für die beten dürfen, die scheinbar so stark sind und alles können und alles haben. Und auch da möchten wir bitten, begegne du den Einzelnen, begegne du heute Menschen, so dass sie erkennen, dass sie dich brauchen, damit sie am Ende im Himmel ankommen. Mach du deine Boten an allen Orten geschickt, rüste sie aus und gib du die Zuversicht und immer neu den Blick auf dich allein. Herr Jesus, und gebrauche bitte auch uns an unserem Ort, auf dich hinzuweisen und deine Zeugen zu sein. Danke, dass wir auch unsere Familien dir bringen dürfen. Und du hörst uns, wenn wir miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden Sie gerne ein. Heute Abend bekommen wir Besuch von Ehepaar Grupp, die mit der Deutschen Missionsgemeinschaft in Brasilien arbeiten. Um 19 Uhr werden sie erzählen, heute und nächsten Sonntag, sowohl morgens im Gottesdienst als auch abends, ist Johannes Lange, der Missionsleiter von Licht im Osten, bei uns, ja, der eben morgens den Gottesdienst hält und dann am Abend von der Missionsarbeit in Russland, Ukraine, Moldawien und wo sie überall sind, berichten wird. Und dann bitten wir noch um den Segen. Und wenn es geht, stehen Sie doch bitte dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Eine gute, gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.